Heute bei «Apropos» humanitäre Hilfe im Krieg. Im Nahostkonflikt soll ein vorübergehender Waffenstillstand und ein Geiseldeal zwischen Israel und der Hamas kurz bevorstehen.
And it can get done this week.
The deal to secure the release of hostages and achieve a ceasefire in Gaza is on the brink of coming to fruition.
US-Präsident Joe Biden und auch der israelische Außenminister sprechen von einem Durchbruch in greifbarer Nähe.
Viele Hilfsorganisationen hoffen nach 15 Monaten Krieg auf so eine Pause, weil die Lage angespannt ist. 1,9 Millionen Menschen sind geschätzt auf der Flucht und angewiesen auf Lebensmittel, auf Medikamente und humanitäre Versorgung. In dieser prekären Lage droht jetzt mit dem UNO-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge, kurz der UNRWA, die grösste Hilfsorganisation in der Region, wegzufallen. Israel wirft UNRWA-Mitgliedern eine Beteiligung am 7. Oktober vor und hat die Tätigkeit von dieser Organisation mit einem Gesetz auf Ende Januar verboten. Die Alexandra Arecker, Redaktorin im Reportage- und Storytelling-Team, hat zusammen mit dem Podcast-Produzent Tobias Holzer mit humanitären Helferinnen und Helfern geredet, was das für ihre Arbeit im Kriegsgebiet für Folgen hat und wie sie in einer Notlage versuchen, weiterzuarbeiten. Und über das reden wir in einer neuen Folge vom Podcast «Apropos», vom täglichen Podcast vom Tagesanzeiger der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo Alexandra.
Hallo Mirja.
Okay, so well, I'm Pascal. I'm an emergency coordinator for Doctors Without Borders, MSF. We mainly work in Khan Yunis and Deir el-Balah. That's where the displaced people are in their majority. Our work is medical, of course, but not only. We also have
Alexandra. Wer hören wir da?
Das ist Pascal Coissard. Sie ist Notfallkoordinatorin für Ärzte ohne Grenzen und ist seit dem Kriegsausbruch für Gaza zuständig. Sie arbeitet in Khan Yunis, wo sich die meisten Vertriebenen aufhalten. Und insgesamt hat Ärzte ohne Grenzen etwa 900 lokale Mitarbeitende. Dazu kommen 36 internationale, wie eben Pascal Coissard. Sie ist zum dritten Mal dort. Das erste Mal war sie vor einem Jahr dort. Dann im Sommer nochmal und jetzt ist sie seit Dezember wieder dort.
In a way, it's a luck that I am back because I am able to compare with what it was at the beginning and what it is now.
Sie sagt, das ist für sie gewissermaßen von Vorteil, weil sie so kann vergleichen, wie es am Anfang war und jetzt.
But unfortunately, the only thing that I can report is that the situation has worsened a lot more than I could imagine it would worsen.
Pascal Coissard hat ihr gesagt, im letzten Jahr habe sich die humanitäre Situation deutlich verschlechtert. Was hat sich in ihren Augen konkret verändert?
Also einerseits, für sie sehr entscheidend, die Gesundheitsversorgung. Die war schon vor dem 7. Oktober 2023 schwierig gewesen, die hat sich aber massiv verschlechtert. Viele Spitäler sind zerbombt oder teilweise kaputt. Es gibt in ganz Gaza eigentlich nur noch ein Spital, das vollumfänglich funktioniert. Das ist eben in Khan Yunis, wo sie arbeiten. Dann auch ein Problem, das hängt auch mit der Gesundheitsversorgung zusammen, sind Hilfslieferungen. Es wird schon länger von Hilfsorganisationen kritisiert, dass zu wenig über Grenzen kommen, dass Israel gewisse zurückhaltet an den Grenzen. Und das ist auch heute immer noch ein grosses Problem, das sagen ganz viele Organisationen. Mit dem fehlt es aber nicht nur an medizinischen Gütern, es fehlt auch an Nahrungsmitteln. Pascal Coissard sagt, sie sieht das den Menschen an, also die Menschen werden immer dünner. Und weil sie eben schlecht ernährt sind, schlägt sich das auf Gesundheit nieder. Und was ihr auch sehr auffällt, ist, wie sich die Landschaft verändert hat. Ganze Städte, wo sie vor Monaten noch gearbeitet hat, sind jetzt praktisch verschwunden, zerbombt. Und auch dort, wo sie jetzt arbeitet, Khan Yunis, die zeigt sich das sehr exemplarisch.
Of course, the scenery is very different. When we enter Gaza, we go through Khan Yunis. Khan Yunis is destroyed, totally destroyed. It's just rubbles and rubbles and rubbles. It looks like some apocalypse would have happened, and seeing people living among the rubble is very painful. That was not the case during my first mission between December and January.
Khan Yunis besteht fast nur noch aus Trümmern, sagt Pascal Coissard. Es sah ein bisschen aus, es hätte eine Apokalypse stattgefunden. Und es tut ihr auch sehr weh zu sehen, dass eben die Palästinenserinnen und Palästinenser in diesen Trümmern überleben müssen. Und es kommt auch immer wieder vor, dass sie ganze Spitäler evakuieren müssen. Und das ist wirklich ein Desaster, weil sie dann auch verwundete und kranke Menschen in ein Spital bringen müssen, wo schon überfall ist.
Es ist weird, to imagine these places where we were working, these hospitals, these clinics, these buildings we were staying at, that they don't exist anymore. That it's just rubbles now, right? So yeah. It's a disaster, of course, when you have to move hundreds of patients and moving hundreds of medical items and machines, x-rays, etc., etc., in the middle of destroyed infrastructures, you know, and doing it very fast because sometimes you only have 24 hours to move so many patients, etc. So, yes.
Pascal Quassard hat ihr erzählt, wie sie die Zeit erlebt seit dem Ausbruch vom Gaza-Krieg. Sie arbeitet ja in einem abgeriegelten Kriegsgebiet. Entsprechend schwierig ist die Informationslage. Kann man aber trotzdem an Zahlen festmachen, Alexandra, wie sich die Versorgungslage im Gazastreifen in dieser Zeit seit dem 7. Oktober 2023 verändert hat?
Ja, also sehr deutlich sieht man das an der Anzahl Hilfslieferungen. UNICEF hat zum Beispiel folgenden Vergleich gemacht. Letzten November sind pro Tag etwa 65 LKW-Ladungen mit Hilfsgütern angekommen. Vor dem Krieg waren sie jeden Tag 500 gewesen. Und damals hat Gaza auch noch eine Lebensmittelproduktion gehabt. Also sprich, ist nicht so stark auf die Lebensmittellieferungen angewiesen gewesen. Was man auch natürlich zeigen kann, sind Todeszahlen. Da stützt man sich auf die Angaben der palästinensischen Gesundheitsbehörden. Seit dem 7. Oktober sind 46'000 Todesopfer festgehalten. Ein Drittel davon sind Kinder. Das ist ein außergewöhnlich hoher Anteil für ein Kriegsgebiet. Und eindrücklich ist auch die Zahl der Vertriebenen, wie du am Anfang schon erwähnt hast. Eben 1,9 Millionen Palästinenserinnen und Palästinenser sind auf der Flucht intern. Das muss man immer wieder sagen. Die Grenzen sind dicht, sie können nie her. Auch das ist sehr außergewöhnlich in diesem Konflikt. Und ja, mit dem ist über 90% der Bevölkerung hat kein Zuhause mehr.
Was hat Pascal Quassard dir erzählt, wo in Khan Yunis arbeitet? Was macht das mit den Menschen, die sie vor Ort trifft?
Sehr viel. Und ich hatte den Eindruck, das ist das, was ihr auch am meisten zu arbeiten macht. Sie hat gesagt, bei ihrem ersten Einsatz und auch noch im letzten Sommer, da hat man noch so die Hoffnung gespürt bei den Menschen.
At the beginning of the war in December and January, when I was here, people were very hopeful that there would be a ceasefire. Every time that there were negotiations in Qatar, etc., people were really sure that the war would stop and that they would be able to go back to their homes in Gaza City. But their hopes were crushed during now for 14 months. And now that there are talks of a potential ceasefire again, I see my colleagues trying to curtail their hopes. They want to be hopeful, but at the same time, they remember how much it was painful to be hopeful and then find this very bad situation again.
Hoffnungen etwa auf eine Feuerpause. Also jedes Mal, wenn darüber verhandelt worden ist, ob es jetzt einen Waffenstillstand geben soll, dann haben auch ihre Kolleginnen und Kollegen wirklich noch so daran geglaubt, dass es könnte sein. Und heute, wo das wieder ein Thema ist, merkt sie auch, dass ihre palästinensischen Kolleginnen und Kollegen und auch die Geflüchteten ihre Hoffnungen wirklich bewusst dämpfen, weil sie nicht wieder enttäuscht werden wollen.
Jetzt könnte eine Waffenruhe und ein Geiseldeal kurz bevorstehen. Das laut verschiedenen Angaben aus den USA unter anderem und aus Israel. Die sagen, dass sie dort ziemlich weit sind. Was würde denn das konkret bedeuten für die Situation vor Ort?
Also ganz sicher wäre es eine Verschnaufpause für alle, also für die Bevölkerung in Gaza, aber auch für die humanitären Helfenden, die tagtäglich von früh bis spät irgendwie versuchen, das Elend irgendwo durch einzugrenzen. Was man ihnen schon anmerkt, den humanitären Helfenden, sie sind bis zum letzten Moment unsicher, ob es wirklich zustande kommt. Sie trauen diesen Versprechen nicht mehr so ganz. Und im Endeffekt, was natürlich Fakt ist, es ist extrem viel von diesem Land zerstört. Es fehlt ganz vielen Leuten nach wie vor an einem Dach über dem Kopf. Die Infrastruktur ist kaputt. Und von dem her, es ist sicher eine extrem wichtige Verschnaufpause, aber für die Menschen stehen noch ganz grosse Aufgaben bevor.
Zum Zeitpunkt, wo wir den Podcast aufnehmen, ist noch unklar, ob die Waffenruhe dann am Schluss tatsächlich zustande kommt. Unklar ist auch, wie es mit der humanitären Versorgung weitergeht im Gazastreifen, weil die mit Abstand grösste Hilfsorganisation mit 13'000 Mitarbeitenden in der Region ist UNRWA und die könnte wegfallen.
Was sagt Pascal Coissard zu dem?
Sie sagt das, was auch alle anderen Organisationen seit Monaten sagen, die eigentlich schon fast einen Hilferuf in die Welt rauslassen. Das geht nicht. Es wäre eine Katastrophe für sie. Weil sie nur schon rein personell die UNRWA niemals ersetzen können. Du hast es gesagt, 13'000 Mitarbeitende versus jetzt zum Beispiel auch bei Ärzte ohne Grenzen ein bisschen mehr als 900. Auch andere Organisationen haben so in dieser Grössenordnung sind sie aufgestellt. Und UNRWA macht zum Beispiel jeden Tag 17'000 Gesundheitschecks. Das kann niemand nur annähernd leisten. Und auch greifen eben andere Organisationen auf ihre Strukturen zurück, auf ihre Lager, auf ihre Büros. Sie betreiben wie ein ganzes Netzwerk durch ihre langjährige Arbeit in Gaza, die einfach niemand so schnell ersetzen
können. Our main problem to give actually a good service to those people is the supply of medicines and other medical items that we need, right? So the supply chain to Gaza has been very complicated during the whole war, but it has been worsening. So yeah, we have to cope with sometimes ruptures or pre-ruptures of some medicines or some simple medical items like gauze, for example, or bandages. UNRWA has been working in so many fields and is so present in the life of the civilians that it's just going to be a big disaster. It will undermine their survival and it will really impact the communities around here. They have a big network of health centers.
Alexandra, die UNRWA wird sich ja Ende Januar vermutlich müssen aus dem Gazastreifen zurückziehen. Warum?
Da geht es eben um die Gesetze, die das israelische Parlament im Oktober erlassen hat. Also der Streit zwischen Israel und der UNRWA, der geht recht weit zurück. Es hat eigentlich angefangen mit den Vorwürfen von antisemitischem Lernmaterial, das die UNRWA brauche an den Schulen. Da hat es Untersuchungen gegeben, die auch wirklich festgestellt haben, es sind problematische Lerninhalte, die den Palästinenserinnen und Palästinenser gelernt werden. Und dann ist aber ein schrecklicher Hamas-Massaker passiert, am 7. Oktober 2023. Auf das aber hat Israel der UNRWA vorgeworfen, Mitarbeitende immer noch angestellt zu haben, die dort beteiligt waren. Bis heute fehlen klare Beweise für das. Es hat aber eine unabhängige Untersuchung gegeben, die festgestellt hat, dass eben die UNRWA gewisse Neutralitätsprobleme hat und zweifelhafte Mitarbeitende, die sind entlassen worden. Und eben im Oktober hat dann Israel zwei Gesetze beschlossen, bezüglich der UNRWA, wo die israelischen Behörden jeglichen Kontakt zu der UNRWA verbietet. Und das tut dem Hilfswerk faktisch auch eigentlich untersagen und verunmöglichen, unter anderem in Gaza zu arbeiten, weil eben die israelischen Behörden die kontrollieren Grenzen. Bis jetzt hat UNRWA immer mit den israelischen Behörden quasi die ganzen Einreisebewilligungen abgemacht. Und ja, gleichzeitig verspricht Israel aber, dass man eben den Verpflichtungen nachkommt und auch mit anderen Organisationen zusammenarbeitet, um eben die humanitäre Hilfe sicherzustellen.
Jetzt hast du vorher die Grössenordnungen genannt. Gibt es denn Alternativen, wer die Aufgaben von der UNRWA könnte übernehmen?
Das ist eigentlich das Argument, das Kritikerinnen und Kritiker von der UNRWA schon lange sagen. Oder? Es gibt doch sicher eine Alternative, zum Beispiel das Internationale Rote Kreuz IKRK. Aber wenn wir mit diesen Organisationen reden, sagen die alle niemals. Eben rein personell sind sie niemals so gut aufgestellt, aber eben auch das Netzwerk, das man nicht unterschätzen darf. Und mittlerweile sagt auch die internationale Staatengemeinschaft, also der UNO-Sicherheitsrat, wo die Schweiz bis Ende letztes Jahr dazugehört hat, dass ganz klar die UNRWA die ist alternativlos und die Gesetze die sind völkerrechtswidrig.
Die internationale Staatengemeinschaft hat sich also dafür ausgesprochen, dass die UNRWA weiter arbeiten kann. Wie sicher ist es, dass sie sich Ende Januar trotzdem wird müssen zurückziehen müssen?
Es ist ja schon sehr klein und trotzdem, es ist noch ganz vieles unsicher. Ich habe mit der UNRWA selber geredet. Sie haben bis heute keine klare Ansage, was das für sie heisst. Sie wissen nur, die Gesetze treten in Kraft auf Ende Januar und dann können sie faktisch nicht mehr mit israelischen Behörden zusammenarbeiten. Das Gesetz sagt aber nicht direkt, es ist ihnen verboten, in Gaza zu arbeiten. Und das ist jetzt noch so ein bisschen das, was offen ist. Also die UNRWA sagt, wir warten und verlangen eine Klarstellung von der israelischen Behörde, wie das soll gehen. Auch zum Beispiel, was dann eben die Alternative soll sein. Also quasi, wem sollen sie ihre Arbeit übergeben? Und der UNO-Sicherheitsrat, der kann das quasi auch nicht verhindern. Er hat keine Sanktionsmöglichkeit gegenüber von Israel. Aber es ist letztendlich ein sehr starker Appell gewesen und ein sehr klares Statement, dass die Gesetze illegal sind.
Das heisst, wenn ich dir so zulasse, dann führt es jetzt vor allem zu einer grossen Verunsicherung.
Absolut. Und aber alle Hilfsorganisationen sagen, wir machen einfach bis dann weiter. Wir machen Tag für Tag weiter mit unserer Notfallarbeit, bis wir wissen, was jetzt genau Sache ist.
Kann man dann abschätzen, was es konkret würde bedeuten, wenn jetzt die UNRWA tatsächlich würde wegfallen oder sich müsste zurückziehen?
Die Lage würde sich nochmal massiv verschlechtern, das sagen alle unisono. Eben, es ist sehr fragwürdig, wie denn all die Hilfslieferungen sollen verteilt werden. Das ist eben auch das, was die UNRWA zu einem grossen Teil macht. Es ist unsicher, wie es mit ihren Gebäuden weitergeht, wer darf die nutzen, in welchem Rahmen. Ja, also es ist auch interessant, wenn man mit diesen Hilfsorganisationen redet. Was ist denn, wenn das passiert? Dann sagen sie, wir können gar nicht so weit denken, wir sind jetzt schon im Notfallmodus. Wie sollen wir einen Notfallplan B machen, wenn wir jetzt schon jeden Tag irgendwie improvisieren mit der Arbeit? Von dem her, ich habe auch fast den Eindruck, man schützt sich noch ein bisschen davor, sich das auszumalen, was es heisst, wenn die UNRWA tatsächlich muss gehen.
Alexandra, du hast neben der Pascal Guassard auch noch mit anderen Vertreterinnen und Vertretern von NGOs geredet, die im Gazastreif aktiv sind, unter anderem mit der Rosalia Bullen.
So, my name is Rosalia Bullen and I am based with UNICEF in Gaza in Al-Nawasi-Rafah. I work as a communications specialist.
Sie arbeiten für UNICEF, also für das Kinderhilfswerk der UNO. Wie sieht Ihre Arbeit genau aus?
Also Rosalia ist Kommunikationsspezialistin, das heisst, sie reist durch den Norden und den Süden von Gaza, trifft Kinder mit ihren Familien und tut dann ihre Geschichten aufschreiben und veröffentlichen. Natürlich dient das primär zum Spendensammeln, aber wie sie sagt, geht es ihr auch darum, zu zeigen, wie die Rechte der Kinder sehr stark beschnitten werden in diesem Krieg.
Auch sie hat ihr im Gespräch erzählt, dass ihr das mögliche Ende von der UNRWA Sorgen bereitet.
It's also the fact that UNRWA has very important infrastructure in Gaza that the rest of the humanitarian system relies on. So we too are very dependent and reliant on UNRWA warehouses, offices. So overall it's the service provision to families in Gaza that would stop, that would be very dangerous for children in Gaza, but it would also make our own work much more difficult.
Und das sind alles Sachen, wo der Rosalia Bowlen ziemlich Sorgen macht.
It's very hard to bring supplies into Gaza. What is coming in is really a trickle of what entered Gaza pre-war, but already right now, we're operating on a contingency modus, and already right now, we're not able to meet even the most basic needs of people in Gaza. And that's because the needs are just so incredibly high, but also because Gaza is unique in that people can't flee anywhere.
Rosalia Bowlen sagt auch, es sei wirklich extrem schwierig für all die humanitären Helfenden, die dort arbeiten, an der Front, weil eben das Kriegsgeschehen geht weiter, die Gewaltanwendung geht weiter und eben, sie sind jeden Tag jetzt schon im Notfallmodus und können nicht annähernd das leisten, was sie gerne würden.
Wie hat sie dir den Notfallmodus beschrieben? Was sind so die grössten Probleme von Kindern und Familien, die ihr jetzt begegnet in ihrer Arbeit?
Weil das Kriegsgeschehen weitergeht, gibt es nach wie vor viele Tote und Verletzte. Nur schon in den ersten 6 Tagen von dem Jahr 2025 sind pro Tag 8 Kinder gestorben.
I mean, what they're going through mentally is this relentless cycle of exposure to violence. The attacks just continue unabated. In the past 6 days, so the first 6 days of 2025, at least 48 children have been reported killed.
Und dann fehlen diesen Familien und Kindern natürlich auch eben die Lebensmittel, es fehlen Unterkünfte. Jetzt ist eben noch das Problem vom Wintereinbruch, es wird auch in Gaza kalt. Und Rosalia Bowlen sagt, es gibt kaum mehr Häuser, wo sich die Menschen aufwärmen können, kaum mehr warme Orte. Sie leben in Zelten, wo sie sich aus irgendetwas zusammenbasteln, wo sie gerade finden. Und sie haben auch keine Winterkleidung.
Heavy, heavy rainfall, temperatures do drop at night significantly to 4 or 5 degrees. And people don't have warm shelter. Children that I see walking around, they still wear summer clothes. There's lots of kids that don't even have shoes. They go around barefoot. It's wet, it's cold.
Viele Kinder haben nicht mal mehr Schuhe, die sie tragen können. Neben Nahrung oder Kleidung ist eben auch Gesundheitsversorgung gab für Kinder ein mega grosses Problem und auch ein Risiko. Zum Teil können sehr einfache Krankheiten wie nicht mehr behandelt werden, zum Beispiel Diabetes, wo das Insulin fehlt oder nicht gekühlt werden kann. Und auch Kinder, die eine Vorbehandlung hatten vor dem Krieg, die Behandlung können sie nicht mehr weiterführen, weil sie entweder nicht mehr ins Ausland gehen können, um die Behandlung zu machen, oder weil eben die Infrastruktur fehlt.
I've met with quite a few children who were hospitalized, children with had leukemia, who had war injuries, who were born prematurely. And then a couple of days or weeks later, when we would check in again with the parents, we'd learn that the child had passed away because of lack of treatment.
Das sind ja Probleme, die sich ganz aktuell stellen. Jetzt redet man ja auch immer wieder von Langzeitfolgen von so einem Krieg. Was hat dir Rosalia Boland zu dem erzählt? Was bedeutet das längerfristig gerade für Kinder?
Dass sie schwer traumatisiert sind und dass sie das unbedingt mühend behandeln. Also UNICEF hat vor dem Krieg damit gerechnet, dass etwa die Hälfte von den Kindern im Gazastreifen irgendeine psychosoziale Unterstützung brauchen. Jetzt sagt sie, sie brauchen das praktisch alle Kinder, wenn sie durch Gaza laufen in der Gesäche sind, wie die Kinder verängstigt zeigen, wie sie spezielle Verhaltensweisen zeigen. Es ist einfach, sie sind aufgewachsen in einem kompletten Ausnahmezustand und die psychischen Langzeitfolgen, die werden sie noch lange beschäftigen.
So when you go around Gaza and you go to people's tents, you can see that the children are just terrified. Children are shaking. They sort of react very intensely at the sound of planes flying over, screaming, they freeze. Some children have actually withdrawn. They've stopped speaking. They're completely turned into themselves.
Das ist etwas, was nicht nur UNICEF, also Rosalia Boland, feststellt. Auch Pascal Croissart von Ärzte ohne Grenzen hat immer wieder von den Kindern geredet. Vor allem ein Erlebnis ist ihr offenbar sehr stark geblieben.
A colleague of mine was telling me last summer that she was so sad the morning and I asked her why and she said, you know, I just realized that my 5-year-old is capable of distinguishing between the sound of a drone, a quadcopter, a tank, a helicopter, when they are striking. And he was like, oh, this is a drone. Oh, this is, and she was like, he's 5. How come he knows this sound? And how come he doesn't know the sound of, I don't know, a cow or, you know. Mental health for children is so important and for everyone else as well, but it's just awful.
Alexandra, du hast jetzt unter anderem mit der Rosalia Boland von UNICEF geredet und mit der Pascal Croissart von Ärzte ohne Grenzen. Was sie dir erzählt haben, kann man auch noch in deinem Artikel nachlesen, den wir auch gerne noch verlinken im Beschreib zu dieser Folge. Was haben sie dir erzählt? Sie, die tätig sind in einem Kriegsgebiet, wie gehen sie selber mit dieser Belastung um?
Ganz ehrlich, sie haben gar nicht so viel darüber erzählen. Man hat es sehr stark angemerkt. Also ich habe in den letzten Monaten immer wieder mal mit Hilfsorganisationen geredet, weil es mich einfach auch interessiert hat, wie es vor Ort funktioniert. Und man merkt extrem stark, dass so die Hoffnungslosigkeit, die sie davon erzählen, bezogen auf andere Personen, auch bei ihnen recht stark da ist. Natürlich, sie machen jeden Tag weiter. Es ist irgendwo durch ihren Job. Sie stellen das auch nicht in Frage. Aber man merkt, dass sie sehr müde sind, dass ihnen das extrem zu schaffen macht. Wenn man sie wirklich fragt nach so prägenden Erlebnissen, dann fliessen Tränen. Und sie sagen, man muss die Emotionen auch zulassen. Es geht nicht anders. Aber ja, am Ende des Tages sind sie dort zum Helfen. Und das, glaube ich, hilft ihnen auch, um die Belastung irgendwie auszuhalten, weil sie genau wissen, für was.
Danke vielmals für das Gespräch, Alexandra.
Danke dir.
Wenn ihr den ganzen Artikel möchte nachlesen, wir verlinken den, wie gesagt, noch im Beschreib zu dieser Episode. Und das war es, die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller. Ich habe geredet mit Alexandra Aregger und die Folge produziert hat Noah Find. Die nächste Folge von uns, die hören dir morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.